wir haben den Predigttext gehört. Lydia hat ihn uns vorgelesen. Ein ziemlich kleiner, kurzer Textausschnitt, der es aber ganz schön in sich hat. Was kommt drin vor? Ein Neuanfang, irgendwie so ein Opfer, eine ganz schön harte Aussage von Gott, aber bei allem irgendwie auch ein Versprechen. Aber wir fangen nochmal ganz von vorne an. Wir tauchen ein in die Geschichte von Noah. Der Textausschnitt ist irgendwie ganz am Ende. Nach über einem ganzen Jahr und sogar noch länger Dunkelheit in so einem engen Holzkasten bei stürmischer Flut und nach langem Schweigen, da hat Gott endlich wieder mit Noah geredet und hat zu Noah gesagt, dass er jetzt die Arche mit allen Menschen und allen Tieren verlassen soll, die Erde füllen und fruchtbar sein soll. Und das haben wir dann im Predigttext gehört, Noah macht genau das. Der geht mit all seiner Familie, mit allen Tieren, die dabei waren, aus der Arche. Was für ein Aufatmen. Das Warten hat ein Ende, die Dunkelheit ist vorbei. Wie am ersten Schöpfungstag, wie am allerersten Tag erwartet die Erde jetzt frisch und sauber gewaschen ihre Fußspuren. Die Zukunft ist wieder hell. Sie sind gerettet. Was tut man da als erstes, wenn man so eine frisch gewaschene Erde betritt? Da könnte man doch jetzt tausend schöne Dinge genießen, endlich mal wieder rennen, laufen, tanzen, springen, die Freiheit so richtig auskosten. Man könnte auch tausend wichtige Dinge tun. Jetzt erstmal ein Haus bauen, Acker umpflügen, Garten anpflanzen, für die Zukunft sorgen, dass das Leben wieder losgehen kann. Noah, der baut einen Altar. Wir lesen nicht, warum er diesen Altar baut, mit welcher Haltung er diesen Altar baut. Da kann man jetzt Vermutungen drüber anstellen. Baut er den vielleicht irgendwie griesgrämig und ungeduldig? Er will eigentlich diese anderen Dinge tun, aber jetzt muss er halt nochmal einen Altar bauen, weil das macht man vielleicht einfach so, das fordert Gott. Oder baut er ihn vielleicht ganz angestrengt und ängstlich? Jetzt muss ich alles richtig machen, jetzt muss ich mich mit Gott irgendwie gut stellen, damit dieser Neuanfang jetzt auch auf jeden Fall gelingt. Oder baut er den Altar vielleicht einfach aus lauter Dankbarkeit und Freude, einfach weil er gerettet ist und weil er frei ist und weil er froh ist, dass hier ein Neuanfang starten kann. Wir lesen davon nichts im Text. Und eigentlich ist die Geschichte von Noah hier an dieser Stelle im Text schon zu Ende. Alles, was mit Noah passiert, ist hier schon gesagt. Die Handlung ist ziemlich kurz und simpel. Alle gehen aus der Arche raus. Noah baut einen Altar. Und opfert von allen reinen Tieren, fertig, Geschichte zu Ende. Die Frage aller Fragen ist ja eigentlich, wie geht es jetzt nach dieser Rettung weiter mit der Erde, mit der Welt? Was wird Gott jetzt tun, nachdem die Geschichte mit der Sintflut vorbei ist? Wir lesen nichts über Noahs Motive, diesen Altar zu bauen oder seine Herzenshaltung beim Opfern, aber was sich bei Gott abspielt, da bekommen wir Einblick. Und wir verfolgen mit diesem Text den Rauch, der von dem Altar aufsteigt, diesen Rauch des Opfers durch Gottes Nase direkt in sein Herz. Und da sehen wir, Gott freut sich an diesem Opfer. Das ist ihm ein lieblicher Geruch. Das geht ihm mitten ins Herz. Das Herz ist nicht so, wie wir das vielleicht verstehen im hebräischen Verständnis, der tiefe, verborgene Ort, wo Emotionen und Wünsche herkommen, wo aber vor allen Dingen auch die Vernunft wohnt. Das Herz als der innerste Wesenskern, in dem Erkenntnis, Verstehen, Bewusstsein, Nachdenken und Urteilen passiert. Der Ort, an dem sich unser Verhalten entscheidet. Und jetzt geht es nicht um das Herz eines Menschen, sondern es geht um das Herz Gottes. Und das heißt nochmal mehr, das, was jetzt kommt, das ist kein oberflächliches Gerede. Wenn im Alten Testament von Gottes Herz die Rede ist, dann geht das nicht um Gefühlsduselei, sondern um Gottes Aufmerken und Bedenken und um mehr noch seine tiefe, feste Entschlossenheit, um Entscheidungen, die wirklich im Innersten Wesenskern gegründet sind. Der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wow, was für eine Reaktion auf Noahs kleines Opfer. Dieser Mann, der scheint einiges über das richtige Opfern zu wissen. Wir müssten Noah vielleicht einfach dankbar sein, dass der Gott dieses Versprechen entlockt hat. Das klingt irgendwie provokant, oder? Kann man das so sagen, dass Noahs Opfer der entscheidende Auslöser für Gottes Versprechen ist? Ich sage ja und nein. Das Nein, für das Nein muss ich für die Begründung ein bisschen weiter ausholen. Das tue ich als erstes und das Ja, das kommt relativ klein zum Abschluss. Also, warum kann man das nicht so sagen, dass Noahs Opfer jetzt der entscheidende Auslöser für Gottes Versprechen wäre? Wir werfen nochmal einen Blick dahin zurück, wie es zu der Sintflut kam. Das steht im 6. Kapitel in Vers 5 und 6. Nämlich, als der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Wir lesen also, dass Gott bis ins Innerste verletzt und bekümmert ist, weil, und diese Worte kommen uns aus unserem Text bekannt vor, der Menschen Bosheit groß ist, alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war. Und daraufhin vernichtet er alles Leben auf der Erde. Und als Gott damit fertig ist, alles zu vernichten, da macht er in unserem Textabschnitt nochmal genau dieselbe Feststellung: Das menschliche Herz ist böse. All sein Dichten und Trachten von Jugend auf. Aber diesmal, seltsamerweise, trifft er die entgegengesetzte Entscheidung. Die Voraussetzungen sind gleich, das Ergebnis ist komplett anders. Nicht mehr die Erde vernichten ist jetzt der Plan, sondern die Erde erhalten. Ist doch komisch. Gott hätte doch das Prinzip Sintflut beibehalten können und sagen können, oh, wenn es zu doll wird auf der Erde, wenn die Menschen das zu doll treiben, dann drücke ich wieder den Reset-Knopf und dann mache ich alles auf Anfang und dann klappt es ja vielleicht beim nächsten Mal. Aber Gott erklärt dieses Lösungsmodell Sintflut für überholt. Die Erde und alles, was lebt, zu vernichten, soll keine mögliche Option mehr sein. Warum entscheidet Gott so? Etwa, weil Noah, der Gute, weiß, wie man opfert? Wir gucken uns das noch genauer an. Als Gott seine Aussage über die Bosheit des Menschen das erste Mal trifft, da kann man ja sagen, die Welt war voller böser Menschen und Noah gehört zu den Guten. Wird ja auch von ihm geschrieben in Kapitel 6, Vers 9, ein frommer Mann, ohne Tadel zu seinen Zeiten, einer, der mit Gott wandelt. Das Problem ist, als Gott zum zweiten Mal feststellt, dass das menschliche Herz böse ist, da ist auf der Erde ja nur noch Noah und seine Familie. Und trotzdem kommt Gott zu demselben Urteil. Anscheinend hat die Flut das Problem nicht gelöst. Mit der Flut sind nicht alle bösen Menschen ausgerottet und es beginnt jetzt auch kein neues Menschheitsgeschlecht der Guten. Selbst Noah, der fromme Mann ohne Tadel zu seinen Zeiten, der wusste, wie man Opfer bringt, selbst dieser Noah gehört zu den Bösen. Wenn das mal nicht ernüchternd ist. Aus welchen Motiven hat Noah diesen Altar gebaut? Wenn alles Dichten und Trachten der menschlichen Herzen böse ist, dann gehört auch Noahs Herz dazu. Und zwar auch zu dem Zeitpunkt, als er den Altar gebaut hat. Wer von uns kennt schon die wirklichen Motive seines eigenen Handelns? Ich komme da sehr oft an meine Grenzen. Gute Entscheidungen für mein Leben zu treffen, zu wissen, was ist jetzt dran, was ist jetzt richtig. Mich in komplizierten Beziehungen, und Beziehungen können sehr kompliziert sein, gut und richtig zu verhalten, so dass es nicht nur mir gut tut, sondern auch meinem Gegenüber. Da merke ich immer mehr, ich weiß gar nicht so genau, was gut ist. Ich treffe Entscheidungen, die wirklichen Gründe dafür kenne ich gar nicht so genau, das ist dann mehr so ein Bauchgefühl. Und das hört irgendwie in meinem Privatleben nicht auf. Das betrifft uns Menschen als Gemeinschaft, als Gesellschaft. Wir stehen vor so vielen Herausforderungen in unserem Land. Zukunftsängste, der Rechtsruck, von dem man so viel gehört hat zuletzt. Wie können wir denn in unserem Land in Freiheit und in Frieden zusammenleben? Oder in Europa, Terroranschläge, Menschen, die bei uns Zuflucht suchen. Auf dieser Welt Klimawandel, Kriege, die negativen Seiten der Globalisierung. Irgendwie hängt alles mit allem zusammen. Wie kann man denn da sich richtig entscheiden und gut leben? Wir hören 1000 Berichte, sehen Reportagen, lesen Zeitschriftenartikel, kein Plastik benutzen, denn das schwimmt am Ende in den Ozeanen und die Fische sterben, keine Schokolade kaufen, für die irgendwelche Kinder auf Kakaoplantagen arbeiten mussten, keine Smartphones kaufen, weil da Leute unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit irgendwelches Koltan oder sonst was aus der Erde ausgraben mussten, kein Fisch essen, die Meere sind überfischt, kein Fleisch essen, weil die Tiere in der Massentierhaltung leiden. Wie kann ich denn gute Taten tun und mich einsetzen? Wenn ich dann an einer Stelle anfange und eine Sache anfange umzusetzen, wo ich verstanden habe, so und so müsste es gehen, bringt es das dann wirklich? Oder habe ich dann vielleicht einen anderen Aspekt übersehen? Manchmal tue ich etwas aus den scheinbar besten Motiven heraus und am Ende wird es aber doch nicht gut. Vielleicht verletze ich damit sogar andere oder mache alles nur noch schlimmer. Man weiß ja auch gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Und anscheinend kenne nicht nur ich das Problem, auch David in der Bibel spricht davon, wenn er in Psalm 139 betet: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Alles, was sich ein menschliches Herz erdenkt, was es beabsichtigt und plant, alles erkennen, überlegen, entscheiden und urteilen, all das soll böse sein, verunreinigt und kaputt. Das ist eine ganz schön harte Aussage. Auch wenn ich in meinem Leben selber manchmal an Grenzen komme, merke ich doch, dass ich mich da irgendwie stoße. Das einfach so zu akzeptieren, zu sagen, das menschliche Herz ist böse. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, das so zu hören. Können Sie das einfach so auf sich beziehen? Oder sträubt sich da nicht alles in uns dagegen? Die Bibel ist ja zum Glück nicht dazu da, dass wir all ihre Aussagen einfach so brav abnicken. Sie wird an der Stelle zum Gewinn für mich, wenn ich mich an ihren Aussagen reiben kann und wenn ich das, was da beschrieben wird, an meinem Erleben, an meinen Erfahrungen mit Gott überprüfen kann, wenn sie mich herausfordert, wenn sie mich herausfordern darf, wenn ich zulasse, dass sie mich stößt und wenn ich um Antworten ringe. Aber zurück zu unserer Frage, warum entscheidet sich denn Gott nun dafür, seine Schöpfung nicht aufzugeben? Und das, obwohl es mit unserem Planeten und mit der Menschheit wirklich an vielen Stellen nicht so gut bestellt ist. Ich glaube, das hängt mit der Frage zusammen, warum sich Gott überhaupt entscheidet, die Erde zu schaffen, warum er sich entscheidet, sie aus dem Nichts ins Dasein zu rufen. Das ist jetzt ziemlich weit ausgeholt, ich weiß. Warum ist etwas da? Warum ist nicht einfach nichts? Ich glaube, Gott erschafft die Erde um seiner selbst willen. Er macht sie für sich selbst, weil Gott ist, wie er ist. Er erschafft eine Welt voller Schönheit und Wunder als Ausdruck seiner eigenen Freude und Herrlichkeit mit dem Prädikat sehr gut. Gott erschafft Menschen, die lachen können, die singen, die tanzen, Menschen, die staunen können und vor allen Dingen Menschen, die lieben können. Menschen, die ein Teil von all dieser Herrlichkeit, Freude und Schönheit werden, indem sie freiwillig in das Lob von Gottes Ehre einstimmen und Gott und die Welt lieben. Und zwar nicht, weil sie müssen, sondern weil es eine Freude ist, das zu tun. Und die Bibel berichtet, wie sich die ersten Menschen dagegen entscheiden. Sie wollen nicht mehr das Gut und Schön nennen, was Gott gut und schön nennt. Sie wollen ihr Leben selber in die Hand nehmen, selber entscheiden, was dem Leben dient, selber entscheiden, was ihrem Leben schadet, bestimmen, was gut und was nicht gut für sie ist. Und dadurch geht das Vertrauen kaputt und Misstrauen wird gesät. Diese Entscheidung ist der Steinschlag, der eine Lawine ins Rollen bringt. Die Menschen zerstören mit ihren Entscheidungen nicht nur ihre Beziehung zu Gott, sondern auch zu sich selbst und zueinander. Und der Planet, den Gott zu seiner eigenen Ehre gemacht hat, der leidet darunter. So war das alles nicht gedacht. Gottes guter Schöpferwille ist bis ins Innerste seines Wesens verletzt. Das habe ich vorhin gelesen. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und Gott vernichtet alles, was atmet, Mensch und Tier, außer Noah und seine Familie und alle Tiere, die bei ihm sind. Das Problem ist nach der Flut nicht gelöst, aber nach der Flut bindet Gott sich mit seinem Versprechen unwiderruflich an seine Schöpfung. Und Gott tut das, weil er sich selbst treu bleibt. Paulus sagt es: Sind wir untreu, so bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist Herrlichkeit und Freude und Schönheit und Glück. Gott ist Liebe. Und alle Bosheit der Menschen, alle Gräueltaten der Jahrhunderte, alle zwielichten Geheimnisse meines Herzens und alle zweifelhaften Motive meiner scheinbar so guten Taten und auch Noahs Opfer können Gottes Wesen nicht ändern. Der Mensch kann machen, was er will. Die Erde wird sich weiter drehen. Die Erde wird lebendig pulsieren, durchs All kreisen und fruchtbar sein. Und Gottes Schönheit und Lebendigkeit wird sich trotz aller Zerstörung und Ausbeutung noch in unserer Erde widerspiegeln. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte, sagt Jesus im Matthäusevangelium. Und zwar wird das genau so lange passieren, nicht kürzer und nicht länger, bis das Größere und Herrlichere und Schönere kommt, das Gott vorbereitet hat. Gott bleibt sich selbst, seiner Schöpfung und uns Menschen treu. Und das liegt ganz eindeutig nicht an uns Menschen, auch nicht an Noah. Noah ist nicht nur der, der ohne Tadel war zu seinen Zeiten, sondern zuallererst der, der Gnade fand vor dem Herrn. Wir haben es nicht Greenpeace zu verdanken und auch nicht Noah, dass die Erde besteht. Wir werden mit all unseren Anstrengungen die Erde nicht retten können, weil das Problem ist das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, und dagegen hilft auch kein Klimaabkommen. Gott ist es, der die Welt erhält. Ist das nicht entspannend? Wir müssen nicht ängstlich und verbissen kämpfen, um das Unheil, was wir erahnen, noch abzuwenden. Oder ist das vielleicht doch zu entspannt? Wenn das tatsächlich so ist, wenn alles an Gottes Gnade hängt, was macht denn meine Tat überhaupt noch für einen Unterschied? Wozu sollen wir noch irgendwas versuchen? Wozu sollen wir noch versuchen, gut sein, die Schöpfung bewahren, ökologische Landwirtschaft betreiben, wenn wir doch nichts ändern können? Jetzt kommt das kleine Ja, von dem ich gesprochen habe. War Noahs Opfer der entscheidende Auslöser für Gottes Versprechen? Ja, es ist erstaunlich, aber man muss diesen Text schon wirklich verdrehen, wenn man das Gegenteil behaupten will. Der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen. Was soll man da anderes sagen? Andere Übersetzungen und Übertragungen sagen, der Herr roch den beruhigenden Duft. Er wurde durch das wohlriechende Opfer gnädig gestimmt. Er roch den besänftigenden Geruch. Gott nimmt sich dieses Opfer zu Herzen. Gott fasst den Entschluss zum Erhalt des Planeten, als er diesen lieblichen Geruch von Noahs Freudenopfer riecht. Das steht da einfach so im Text, genauso wie da einfach drin steht, dass das Herz der Menschen böse ist. Der große, souveräne Schöpfer und Weltenlenker lässt sich bewegen. Nicht nur von den guten, heiligen, sondern von einem, dessen Herz böse ist von Jugend auf. Das finde ich absolut faszinierend. Gott bleibt immer derselbe. Er verändert sein Wesen nicht. Er ist zuverlässig und treu. Sein Wort gilt. Er ist nicht launisch und sagt heute ja und morgen nein. Aber trotzdem lässt er sich von uns beeinflussen. Er lässt sich von uns etwas sagen. Menschliches Handeln bewegt sein Herz. Unser Gebet, unser Gottesdienst bewegen Gottes Herz. Gott lässt sich von uns zur Güte bewegen. Gott macht Noah zu seinem Partner. Wir dürfen als Menschen, die Gottes Rettung erlebt haben, Partner Gottes sein, die fröhlich und engagiert für gute Beziehungen, eine gesunde Natur kämpfen, für faires Zusammenleben aller Menschen. Nicht um selber die Welt zu retten, sondern um Gottes Wesen wiederzuspiegeln, der die Welt erhält und rettet. Was für ein Glück! Die Welt hängt nicht an mir, die Welt hängt nicht an Ihnen, die Welt hängt nicht an dir. Die Welt hängt an Gott. Gott ist es, der rettet, der befreit, der trägt und bewahrt. Welch ein Glück! Gott achtet auch auf Sie, Gott achtet auch auf mich, Gott achtet auf dich. Unser Gebet und Gottesdienst prallen nicht an Gott ab, sondern treffen ein offenes und zugewandtes Herz.